dass Rassismus ein Problem ist und existiert und was es überhaupt bedeutet. Ich glaube, für viele Menschen ist dieses Wort Rassismus weiterhin so ein Unwort, dass wenn es ausgesprochen wird, hört man Nazi. So, Rassismus ist, ja. Du bist sofort Nazi. Und das ist es meiner Meinung nach einfach nicht. Und ich glaube, auch wenn man Literatur dazu liest und Forschung dazu liest, dann ist es das einfach nicht. Und es ist einfach ein strukturelles Thema.
Und einsteigen bitte. Hier ist das Beziehungskarussell mit mir, Ricardia Bramley, und meinen illustren und charmanten Gästen. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen auf dem Beziehungskarussell. Mein Name ist Ricardia Bramley und erstmal ganz lieben Dank an alle für die tollen Rückmeldungen. Schickt mir so viele DMs, wie ihr wollt, so viele Kommentare. Ich freue mich immer riesig. Macht euch weiter so. Und heute dreht sich's auf dem Beziehungskarussell um ein Thema, das mir schon seit mehreren Jahren sehr unter den Nägeln brennt, ganz persönlich. Und zwar wird es heute um die Beziehung zwischen Familie, Politik und Hautfarbe gehen. Und weil ja nicht alle den Podcast schauen, sondern viele auch eher einfach nur hören, will ich vielleicht ganz kurz dazu sagen, mein Vater ist ein Brownie aus Trinidad und ich sehe aber eher aus wie eine Südamerikanerin, oder das ist zumindest das, was die Leute immer sagen. Was vielleicht wichtiger ist, mein Sohn sagt immer, ich gehe als Weiße durch. Er selbst tut das aber nicht, denn mein Sohn sieht asiatisch aus. So, und weil kaum ein Thema im Moment explosiver sein könnte, habe ich mir überlegt, dass ich gerne viel mehr drüber sprechen möchte und vor allem mit Menschen, die mehr davon verstehen als ich. Und deshalb habe ich mir jemanden eingeladen, bei dem ich finde, er hat einen sehr guten Umgang mit diesen Themen. Offen, warmherzig, mit Erfahrung und auch trotz allem Optimismus. Herzlich willkommen, Bobo Camara. Mensch, jetzt hatten wir das schon und dann mache ich es immer noch falsch. Bobo ist Politikwissenschaftler mit Fokus auf internationale Beziehungen. Warte, habe ich es richtig gelernt? Und postkoloniale Theorie. Und du arbeitest im Europaparlament. Hi, Bobo.
Hi. jein. Ich habe im
Europaparlament. Was ist los?
Hey, schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass wir über dieses tolle Thema sprechen werden. Ich freue mich sehr, bin auch ein bisschen nervös, über dieses Thema zu sprechen, aber auch schön nervös. Genau, ich habe Jein gesagt, weil ich habe bis zur Europawahl fürs Europäische Parlament gearbeitet, das ist richtig. Und dann hat sich viel geändert, weil so richtig ankommen im Parlament ist gar nicht mal so leicht. Und dann sind da die Verträge eher befristet und jetzt arbeite ich über so einen externen Vertrag weiter fürs Parlament und für die Kommission. Aber um das einmal so noch richtig darzustellen, genau, dass ich da weiter für die arbeite, aber eher extern.
Ja, sehr cool. Hast auch schon das richtige T-Shirt an?
Jawohl, ja.
Ich habe ja auch so einen tollen Pulli von dir bekommen.
Ja, die habe ich bis zur Wahl fleißig verteilt. Es war auch immer schön zu merken, wie Leute den haben wollten. Und die gab es nicht unendlich. Du hast einen bekommen. Und jetzt im Sommer ist natürlich...
Fühle mich sehr geehrt.
Ja, und jetzt im Sommer die leichte Polo-Version. Ja.
Nice. Bobo, kennengelernt haben wir uns ja auf einem sogenannten Networking-Event. Übrigens Shoutout zu Club Außergewöhnlich Berlin, die uns connected haben sozusagen. Wir sind aber sehr schnell bei privaten Themen eigentlich gelandet oder politisch privaten Themen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und über diese wollen wir auch heute sprechen. Denn wir wollen darüber sprechen, wie es ist, ein Person of Color zu sein in Deutschland, auch in der Politik. Und weil das ja noch nicht reicht, auch jemand, der... wie ich selber ja auch ein weißes Elternteil hat. Aber erstmal ganz zu dir, Bobo. Wo bist du gerade und welche Leidenschaft verbirgt sich hinter diesem ultralangen Jobtitel?
Ich bin in Berlin. Ich bin seit ungefähr einem Jahr in Berlin. Ich bin eigentlich Kölner, überzeugter Kölner, wie so viele von uns, die aus der Gegend kommen und so ein bisschen Lokalpatriotismus leben. Aber natürlich trotzdem weltoffen. Genau, bin nach Berlin gekommen für die Arbeit, für den erwähnten Job beim Europäischen Parlament. Hier in Berlin gibt es ein Verbindungsbüro, die hier so ein bisschen Öffentlichkeitspressearbeit machen und die Inhalte näher an die Bevölkerung tragen. Und genau, dafür bin ich hier hingekommen. Hier bin ich weiterhin und habe jetzt eine neue Stelle und arbeite weiter zu europapolitischen Themen. Und der Titel, den du genannt hast, der beschreibt eher noch so ein bisschen das, was ich im Studium gelernt habe. Also Politikwissenschaften gelernt im Bachelor-Master-Studium und jetzt arbeite ich nicht als Politikwissenschaftler, ich arbeite zu politischen Themen. Also ich bin nicht irgendwie an einem Forschungsinstitut oder an der Uni und forsche zu Politikwissenschaften, was dann für viele so dieses Politikwissenschaftliche wäre. Genau, also würde ich mich eher mit einem politikwissenschaftlichen Hintergrund oder Ausbildung beschreiben und zu politischen Themen arbeiten und auch gleichzeitig noch so ein bisschen in der Erfindungsphase und schauen, wo geht's denn jetzt hin, internationale Beziehungen, postkolonale Themen, was ist überhaupt postkolonial, das ist ja für viele auch gar kein greifbarer Begriff und natürlich jetzt europapolitische Themen, die sehr im Fokus stehen und da schaue ich gerade noch so ein bisschen, was hat Berlin denn so für mich, was hält Berlin für mich bereit und das ist sehr spannend.
Ach, Bobo, da kannst du alles machen. Ich habe nämlich auch Politikwissenschaft studiert als Nebenfach, damals noch in New York. Und jetzt bin ich Podcasterin, insofern auch Yoga zwischendurch. Insofern, die Welt steht dir offen. das finde ich super. Siehst du, deswegen habe ich dich eingeladen, weil es ist ja gar keine leichte Arena, in die du dich da begeben hast. Und dazu auch gleich eine meiner ersten Fragen zu dem Thema. Was treibt dich um zurzeit in Deutschland? Jetzt ist ja die Europawahl noch nicht so lange her. Für alle, die das jetzt zeitlich einordnen wollen, wann diese Episode ist, das ist jetzt 9. Juni war es, ne? Also ungefähr anderthalb Monate her. Wie ist die Lage für dich persönlich oder was du auch beobachtest in deiner Arbeit? Sind wir alle wieder eingeschlafen?
Sind wir eingeschlafen? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt richtig aufgewacht sind, würde ich dann eher so ein bisschen provokativ noch hinterher schieben. Super spannende Frage, super spannende Zeit, Europawahl. Ich habe ganz intensiv dazu gearbeitet. Das war für mich auch gar nicht mal so leicht, das alles zu verpacken. Irgendwie, um das so einzuordnen, meine Arbeit für die Europawahl war vor allem, Menschen einfach dazu zu bewegen, ihre Stimme abzugeben. Das heißt, wir haben eine Wahlkampagne umgesetzt, die hieß Nutze deine Stimme. Und haben gesagt, hey Leute, geht am 9. Juni einfach hin und wählt. Und wenn man fürs Europäische Parlament arbeitet, arbeitet man überparteilich. Das heißt, man darf jetzt nicht irgendwie eine Partei in den Vordergrund rücken und sagen, wählt unbedingt die. Das Einzige, was wir irgendwie machen konnten, war zu sagen, wählt demokratisch. Das ist so das Weiteste, was man gehen kann. Jetzt habe ich natürlich auch eine eigene Meinung. Und so viel Politikwissenschaft, wie man studiert, man wird immer irgendeine Tendenz haben. Und durch mein POC-Sein ist diese Tendenz dann wahrscheinlich noch ausgeprägter als vielleicht bei manch anderen oder einfach persönlicher geprägt noch manchmal. Und am Wahlabend dann zu sehen, dass diese Wahlbeteiligung noch sehr hoch war, was natürlich für unsere Arbeit ein super Signal war, gleichzeitig zu sehen, wie das Wahlergebnis ist, was ich dann für mich ganz klar sagen kann, mich nicht glücklich gemacht hat und mir weiter Sorgen bereitet hat. Nicht, dass ich irgendwie überrascht war, ich fand, das war absehbar für viele und gleichzeitig ist es aber dann natürlich erstmal, wenn es dann da schwarz auf weiß steht, so ein bisschen Schlag ins Gesicht. Und dann galt es für mich erstmal, mich so ein bisschen neu zu sortieren und zu schauen, okay, kann ich das noch? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die ich mir immer wieder stellen muss bei dieser Arbeit. Kann ich weitergehen? Kann ich weiter investieren? Kann ich weiter mich mit meinem persönlichen, ja, wie ich einfach als Person bin, mich in diesem Raum bewegen, so dass es okay ist und funktioniert? Und wie kann ich das machen und wo möchte ich das machen? Und ich habe erstmal einen Monat Pause gemacht, erstmal ein bisschen durchgeatmet, hätte auch gerne noch 2 Monate länger sein dürfen, aber seit Juli bin ich dann jetzt wieder dabei und bin jetzt super intensiv im Kontakt mit EU-Bürgerinnen, weil da, wo ich gerade arbeite, das ist so eine Anlaufstelle im Prinzip für Menschen, um sich Informationen abzuholen. Ich halte viele Vorträge zu europapolitischen Themen, ich arbeite mit vielen Gruppen, beantworte BürgerInnen-Anfragen und da merke ich gerade, die Leute sind auf jeden Fall sehr betroffen, sind sehr betroffen, kommunizieren das auch viel, setzen sich viel damit auseinander. Deswegen überdenke ich gerade meinen eigenen Satz schon ein bisschen, dieses nicht aufgewacht sein ist sehr, sehr kritisch, aber die Leute merken, okay, irgendwas ist los. Und das ist auch das, was mich beschäftigt, zu merken, wie viel los ist, wie viel Unzufriedenheit da ist und dass in der Politik dann an mancher Stelle meiner Meinung nach nicht so richtig drauf reagiert wird und es schon noch Entscheidungen getroffen wird, wo man sich fragt, Leute, seit Jahrzehnten schreien die Leute nach diesen Dingen und ihr gebt sie ihnen nicht. Und warum? Und das ist was mich sehr beschäftigt. Aber gleichzeitig auch leben wir in Deutschland und Europa und uns geht es ziemlich gut oder ziemlich vielen Menschen geht es hier gut. Und trotzdem schreien auch die Menschen, denen es so gut geht und mit so einem hohen Lebensstandard, es verändert sich zu viel, ich möchte nicht, dass sich verändert, ich möchte daran festhalten, hier soll niemand mehr reinkommen und wir wollen unsere Werte beibehalten und das erschreckt mich fast noch mehr, wenn Menschen mit Wohlstand, der ja doch hier auch sehr verbreitet ist, das kommunizieren und sich nicht offen zeigen und eher zumachen und daran festhalten wollen. Und das sind so zwei Dinge, die ich noch für mich selber auch verpacken muss. Und ich glaube, die kriegt man vielleicht auch nie so abschließend verpackt, aber die mehr lernen zu verstehen und zu schauen, was meine Rolle dabei sein kann, daran vielleicht ein bisschen was positiver zu verändern. Das ist das, was mich umtreibt.
Wenn du über diese Rolle nachdenkst, ich sage das immer so halb humorvoll, weil ich das auch bei meinem Sohn bemerke, dass man manchmal einfach keinen Bock mehr hat auf Lehrauftrag. Also ich erkläre dir jetzt mal, wie das für mich, wie meine Realität in Deutschland ist. Offenbar bist du diesem Lehrauftrag aber noch nicht müde, beziehungsweise wie ist das für dich? Motiviert es dich, dass du sagst, hey, wenn man mit Leuten spricht, die kapieren schon einiges, wie du jetzt sagtest, sie sind sehr wohl schon aufgewacht teilweise, oder ist man manchmal einfach müde und sagt, ich muss dir das eigentlich gar nicht beibringen, da musst du selber zusehen. Wie handhabst du das?
Ich musste gerade an den Titel von dem Podcast denken, Beziehungskarussell. Es ist ein Karussell, es ist so eine Achterbahnfahrt, es ist alles dabei, es ist Momente dabei, wo jemand vor mir steht und denkt, ich möchte nicht wieder dieses Gespräch führen. Und wieso wird mir jetzt zum 100. Mal diese Frage gestellt oder diese Aussage in den Kopf geworfen und. Und dann muss ich durchatmen und manchmal lächel ich dann und nicke und sag, ist Jod. Und manchmal kommt dann Kölsch raus. Aber ja, das ist dann so, da muss ich echt copen und schauen, wie komme ich aus dieser Nummer raus, weil ich kann gerade einfach nicht. Ich kann nicht, ich möchte nicht, ich muss nicht. Ich glaube, das ist auch was ich lernen musste und auch immer noch mich daran erinnern muss. Ich muss nicht. Niemand muss. Niemand hat diese Pflicht zum Lehrauftrag. Ich glaube, wir sind ein wichtiger Part als POC, weil wir natürlich, es ist unsere Perspektive und die kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man sie erklärt bekommt oder miterlebt. Und dementsprechend haben wir natürlich, ja, es ist in der Natur der Sache, dass wir eine Rolle darin spielen, dass Menschen das verstehen lernen. Aber gleichzeitig hat man natürlich begrenzte Kapazitäten. Das liegt ja auch schon in einer Frage und das wechselt sich bei mir ab. Da ganz ehrlich gesprochen gibt es Tage, da denke ich, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das noch machen soll und wo denn noch neu ansetzen und wieso nochmal. Aber zum Glück bin ich noch am Start und vor allem jetzt das Jahr in Berlin war für mich super, super schön, weil ich gemerkt habe, was möglich ist. Also wenn man wirklich investiert, unser Kontakt, also dass wir da morgens früh, ich glaube, das war, wie hieß dieser Club nochmal, außergewöhnlich, hat ja immer so unglaublich schöne Orte. Du weißt es noch? Ach,
war jeweils in Berlin. Ist das nicht das Watergate?
Genau, ja.
Watergate. Du merkst, ich gehe richtig viel aus, Bobo.
Ja, für mich ist es alles super spannend, weil ich halt ganz neu in Berlin bin und dann stehe ich da plötzlich irgendwie um 7.30 Uhr oder 8 Uhr in so einem Berliner Club, der eigentlich, ja, außergewöhnlich halt, ne? Super, super Leute, die coole Sachen machen, coole Orte ermöglichen. Anyways, wir stehen da, reden über wichtige Sachen, wollen networken und plötzlich kommt so eine Connection zustande, wo wir beide merken, hey, warte mal, wir sehen uns gerade und haben einen schönen Austausch, lass daran mal anknüpfen. Und genau für sowas bin ich nach Berlin gekommen. Ich wusste es noch nicht, dass es für sowas ist, aber die Hoffnung war da, dass ich hier hinkomme, politisch arbeiten kann und mit Menschen in Kontakt komme, in Austausch komme, auch viel dazulernen kann und Verbündete finde, in denen ich dann auch wieder Energie finden kann und zu merken, okay, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine in dem, ich bin müde. Ich bin nicht alleine in dem, heute kann ich wieder. Und wenn man mal müde ist, sich vielleicht irgendwo auch ein bisschen Energie holen. Und genau, das ist so der Stand, würde ich sagen.
Ich glaube, du sprichst da vielleicht auch unbewusst zwei Dinge an, die mir ja auch so wichtig sind mit dem Podcast. Und das eine ist, auf diese Beziehungen zurückzugreifen. Wenn man müde ist, wenn man Community braucht, wenn man kritische Masse versucht zu kreieren, dann ist das letztendlich runtergebrochen immer wieder, okay, wie sehen meine Beziehungen aus? Und damit meine ich nicht irgendwie Business Cards or what, ne, sondern wirklich so, wen kann ich jetzt anrufen, die Batterien sind leer. Und das andere, was mir dazu einfällt, ist Neugierde. Du hast immer noch diese Neugierde, glaube ich, und ich habe die auch und ich stelle sie auch in vielen anderen Leuten fest. Und ich glaube, solange wir eher von Neugierde getrieben werden als von dem Need, dass alles so bleiben muss, wie es ist, oder ich will jetzt nichts mehr dazu lernen, das ist zum Beispiel was ich in meiner Generation viel feststelle und vor allem die drüber, auch wenn ich großen Respekt habe für die Menschen, die vor uns kamen, auf dessen Schultern wir stehen, habe ich doch manchmal das Gefühl, da ist viel so, ich muss jetzt nichts mehr lernen. Ich will das auch gar nicht. Und da ist es natürlich toll, wenn so jemand wie du sagt, doch, ich bin aber neugierig. Ich lasse mich jetzt in eine andere Stadt treiben von dieser neugierigen Energie und dieser aufgeschlossenen Energie letztendlich.
Ja, danke. Es ist, ich finde, es ist ein sau schönes Kompliment auch. Ja, es ist sehr viel Neugierde. Neugierde darüber, was ich vielleicht auch einfach noch nicht verstehe zu dem Thema. Du hast mich mit sehr schönen Worten vorgestellt und eingeleitet. Es klingt so, als könnte man zu mir kommen und ich kann auf alles eine Antwort finden. Aber
wir versuchen es, Bobo, wir versuchen es.
Wir versuchen es, ja. Aber da ist noch so viel, wo ich einfach, wenn ich überlege, wo ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren bei dem Thema, logischerweise nicht da, wo ich heute bin und habe so viel lernen dürfen. Und ich glaube einfach, da ist einfach noch viel, viel mehr, was ich lernen darf. Und auch zu sehen, wie unterschiedlich man diesen Weg gehen kann. Also ich habe einen sehr, sehr bunten Freundinnenkreis. Meine Familie natürlich ist nicht komplett weiß. Und da zu sehen, wie Menschen diesen Weg gehen. Menschen, die schon Bücher veröffentlicht haben zu dem Thema und eine Riesenreichweite haben. Andere, die das irgendwie in einem IT-Feld machen. Und ich habe einen Kumpel, der ist in der Gewerkschaft und der ist im Betriebsrat und sitzt da wirklich so in diesen Strukturen, die so undivers sind, wie man sich sie irgendwie nur vorstellen kann. Und ja, genau. Und wo dann wirklich 9 Männer sitzen, eine Frau und davon sind alle weiß und er ist der einzige schwarze Mensch und der muss sich Dinge anhören, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Da habe ich dann wieder ein Privileg, in diesem politischen Umfeld zu sein, wo immerhin immer das Bewusstsein dafür da ist, dass man vielleicht bestimmte Dinge nicht sagen sollte, auch wenn man sie vielleicht sagen will, aber da ist schon viel passiert und da habe ich dann schon ein Privileg. Und das einfach zu lernen und zu verstehen, so hey, man kann da unterschiedliche Wege gehen, ich gehe meinen, habe da eine Expertise, aber ich möchte weiterhin verstehen lernen, wie unterschiedlich das alles sein kann und wie wir vielleicht dann irgendwann auch immer wieder zusammenfinden und schauen, was kann ich von dir lernen, was kann ich dir mitgeben und wie können wir das am besten verpacken, um so ein schönes Paket zu schnüren und den Leuten das mitzugeben und zu sagen, hey, das ist das vielleicht, was man umsetzen kann, um uns alle wieder so ein bisschen näher zusammenzubringen.
Es ist auch schon ein gutes Stichwort mit dem Lernen, wie ich finde. Und etwas, worüber ich mehr lernen möchte, weil ich es noch nicht ganz begriffen habe, ist es schlimmer geworden aus deiner Warte jetzt ganz ohne, das als politische Sache irgendwie ankündigen zu wollen. Aber aus deiner Warte ist der Rassismus in Deutschland schlimmer geworden? Oder sehen wir ihn jetzt einfach mehr, sind sozusagen aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht? Was glaubst du? Also nicht nur aus persönlichen, es sei denn, darüber möchtest du sprechen, aber auch, was du kollektiv wahrnimmst.
Ja, spannend. So viele Perspektiven, die mir dann irgendwie darauf einfallen und du erwartest bestimmt auch nicht, dass ich eine Antwort darauf gebe, aber...
Zumal ich immer gleich 5 Fragen in eine packe.
Du hast eben was super Schönes und Wichtiges gesagt. Du hast glaube ich, gesagt, du hast einen riesen Respekt vor den Menschen, die vor uns kamen. Und da musste ich direkt an meinen Vater denken. Und es geht so schnell, es war ja eben schon, dass ich darauf hingewiesen habe, dass ich irgendwie ein gewisses Privileg lebe. Und wenn ich an meinen Vater denke, der wirklich aus dem Senegal nach Deutschland gekommen ist in den 80er Jahren, als, ich sage einfach mal, tief schwarzer Mensch, wenn ich an seine Erlebnisse des Rassismus denke, die er mir nur teilweise erzählt hat, die ich teilweise miterlebt habe, dann lebe ich hier ein unfassbar schönes, entspanntes Leben und Rassismus ist kaum mehr Existenz, weil die Dinge, die der erlebt hat, um Gottes Willen, also ich weiß nicht, wie er das überhaupt geschafft hat, wie die Menschen dieser Generation das ausgehalten haben und wenn man daran denkt, so, dann ist der Rassismus irgendwie weniger geworden, ganz klar und dann hat sich viel, viel verändert und das hat es auch, glaube ich, das ist in vielen Bereichen deutlich besser geworden, es gibt alleine, dass es offiziell Anlaufstellen gibt, dass es verantwortliche Unternehmen gibt, dass das immer mehr etabliert wird, da verändert sich viel. Man hat die Möglichkeit, Dinge anzusprechen. Noch lange nicht so, wie es sein sollte, aber es hat sich viel verändert. Gleichzeitig hat sich, glaube ich, etwas ganz anderes überhaupt nicht verändert, nämlich überhaupt die Akzeptanz und das Verständnis in der Gesellschaft, dass Rassismus ein Problem ist und existiert und was es überhaupt bedeutet. Ich glaube, für viele Menschen ist dieses Wort Rassismus weiterhin so ein Unwort, dass wenn es ausgesprochen wird, hört man Nazi. So Rassismus ist, ja. Du bist sofort Nazi. Und das ist es meiner Meinung nach einfach nicht. Und ich glaube auch, wenn man Literatur dazu liest und Forschung dazu liest, dann ist es das einfach nicht. Und es ist einfach ein strukturelles Thema. Und auch dieses Wort hat Einzug in Medien gefunden und wird besprochen. Und dann hören die Leute strukturell und sagen, nee, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist was sich einfach immer noch nicht verändert hat, dass dieses Wort einfach ein Unwort ist und darüber zu sprechen einfach sehr häufig noch tabu ist. Und jetzt diese Dinge, die ich erwähnt habe, etabliert werden, AnsprechpartnerInnen in Unternehmen, Beschwerdestellen etc. Aber das ist noch so ein bisschen wie, ja, müssen wir jetzt machen und ist halt angebracht. Aber so die richtige Ernsthaftigkeit sehe ich da einfach noch nicht. Und vor allem im Gro der Gesellschaft das Verständnis dafür, was Rassismus ist. Das heißt, ich glaube einfach, da müssen wir dran arbeiten, dass wir ins Gespräch kommen und dass wir alle ein Verständnis davon haben, was Rassismus eigentlich ist und nicht alle an was anderes denken. Und solange sich das nicht ändert, haben wir, glaube ich, einfach noch so viel Arbeit vor uns und ändert sich vielleicht auch nicht so viel.
Das ist spannend, was du sagst, dass es da viel auch um sprachliche Trigger geht, ne? Dass man das Wort Rassismus nimmt und plötzlich nimmt die Konversation eine komplett andere Richtung an, dass man da wirklich, ich muss das auch selber bewusster damit umgeht. Also ich merke einfach, was diese Sprache angeht, und das schließt auch in meine nächste Frage an. Im Moment habe ich das Gefühl, wir sind eigentlich alle nur ein Bündel von Emotionen und alle schreien. Und es geht dabei auch viel, egal auf welcher Seite man vielleicht auch ist, um Selbstgerechtigkeit, um die Verteidigung der eigenen Identität. Auch wieder auf beiden Seiten, was ich so interessant finde, weil ich dachte, das ist eher so, wir, die wir keinen Platz haben in der Gesellschaft, versuchen eigentlich immer Identität zu schaffen. Aber die anderen haben das anscheinend auch. Also anscheinend weiß keiner mehr, wer er ist und warum er so ist, aber erstmal draufgehauen. Und da würde es mich interessieren, in deiner politischen Arbeit, was könnte man denn besser machen? Also wie könnte man, dass ich weiß, dass das eine große Frage ist, Bobe. Also von mir aus kannst du auch antworten, hab einfach mal ein Gespräch mit dem Bäcker, mit der Bäckerin, ne? Das finde ich auch schon super. Aber wie, oder anders gefragt, wer macht schon viel richtig in den politischen Strömungen in Deutschland? Das muss keine Partei sein, das kann auch eine NGO sein. Hast du jemanden oder eine Organisation identifiziert, wo du sagst, hey, da sind schon viele gute Ansätze, auch wenn noch was schief läuft und wo wir uns vielleicht ein Beispiel dran nehmen können?
Du hast mir jetzt zwei.
Du lachst.
Ja, ich lache, weil du hast mir quasi zweimal meinen Einstieg genommen. Einmal zu sagen, doch, die Frage ist so groß, das kann ich kaum beantworten, und dann zu sagen, ich kann jetzt keine Partei nennen. Und dann musste ich neu überlegen. Aber ist ja super. Ich meine, das zeigt ja auch einfach, und das finde ich so wichtig, und deshalb habe ich auch sofort zugesagt, du bist jetzt nicht irgendein Mensch, der sagt, ich mache einen Podcast, Rassismus ist jetzt ein Thema, da müssen wir auch drüber sprechen, sondern du hast am Anfang schon beschrieben, du hast einen persönlichen Bezug zu dem Thema, aber du hast dich auch damit auseinandergesetzt, und das ist mir super wichtig, und dann ist es ja umso schöner, das auch im Gespräch zu merken, dass meine ersten Gedanken, die ich ausspreche, möchte, dann schon erwähnt werden, und dann geht's auch irgendwie tiefer und schneller irgendwie so wirklich an die Essenz, und das finde ich super schön. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte nicht, dass man mir vorwirft, ich bin politisch und rede viel, aber sag nichts. von dir wird der sowieso nicht kommen. Du fragtest, wer macht viel richtig, ne? Wer macht viel richtig? Aber davor war noch eine andere Frage, entschuldige.
Also welche Organisation oder Menschen, das könnte auch eine Generation sein, wo du sagst, hey, Gen Z macht schon viel richtig, oder gibt es Menschen, Organisationen dafür?
Du sagst denn sie, das finde ich so schön, weil das so eine Generation ist, wo ich merke, wie viel in kurzer Zeit passieren kann. Wenn ich Menschen anschaue, ich bin jetzt Anfang 30, wenn ich Anfang 20-Jährige anschaue, die sind so weit, das ist so unglaublich. Also die leben ein Selbstverständnis und eine Klarheit, Dinge anzusprechen, die gab es bei uns einfach nicht. Wir haben das N-Wort, wurde einfach noch benutzt, überall von allen, es wurde nicht hinterfragt. Und jetzt in 10 Jahren ist so viel passiert, dass hier, ich glaube, Gen Z ist ein super, super Stichpunkt. Man sollte bei dieser Generation mal genauer hinschauen und schauen, woher kommt es eigentlich? Woher nehmen die dieses Selbstbewusstsein? Woher nehmen die diese Akzeptanz? Und auch wenn jetzt bei den Wahlergebnissen, wenn wir zurück auf die Europawahl schauen, da wurde ja viel darüber gesprochen, junge Generation, ErstwählerInnen, haben vor allem AfD gewählt als zweitgrößte Partei. Ich glaube, da sollte man mehr drauf gucken und nicht einfach nur sagen, hey, die haben es nicht verstanden. Ich glaube, die haben ziemlich viel verstanden. Und auch wenn es da irgendwie mit, nächstes Stichwort TikTok, irgendwie Dinge gibt, die wir vielleicht auch noch nicht so richtig greifen können, von denen können wir viel lernen und viel schauen, wie die sich organisieren und wie schnell die es auch einfach schaffen, eine Community zu schaffen. Die haben ein Thema und hängen sich alle dahinter und hauen alles rein, was sie haben. Und wenn ich daran denke, wie wir versuchen zu mobilisieren und es kommt einfach nicht in die Pötte, lasst uns mehr auf Gen Z schauen, auf jeden Fall. Und uns was von denen abgucken und nicht abschreiben, weil im Endeffekt, das, was wir machen, machen wir ja auch für die. Also klar, möchten wir auch ein schönes Leben leben und dass es uns gut geht, aber wir kämpfen diesen Kampf, oder ich kämpfe auch einfach den Kampf, damit es den nächsten Generationen besser geht. Also wäre es ja irgendwie vermessen, sich die nicht anzuhören oder denen zuzuhören und zu sagen, was braucht ihr eigentlich und wie macht ihr das? Von daher hast du mir gerade sehr schön geholfen bei dieser Antwortfindung. Lass uns mehr Gen Z angucken und zuhören, ja. Und Parteien.
Das war auch nicht ganz objektiv.
Merk, aber
mein Sohn ist Gen Z, ja.
Ja, ey, wir sind doch alle geprägt von unserem Leben und man, ich glaube, der Anspruch, irgendwie immer objektiv zu sein, ob man dem gerecht werden kann, ist schwierig. Aber um noch kurz auf die Partei zu sprechen zu kommen, in aller Offenheit, dadurch, dass ich seit einem Jahr europapolitisch arbeite und fürs Parlament oder zu europapolitischen Themen, habe ich so diese sehr ausgeprägt überparteiliche Position so stark drinne, auch in meinem Berufsalltag, wo ich dann jeden Tag mit, also wirklich jeden Tag mit Hunderten von Menschen, dadurch, dass wir große Gruppen auch haben und Vorträge und da sehr viel Austausch stattfindet, habe ich das so drinne, dass ich überparteilich versuche zu sprechen, dass es mir schwerfällt, auch in dem Gespräch jetzt zu sagen, geh mal in die Richtung, weil ich glaube, in den allermeisten Parteien ist viel Gutes. Auch Parteien, wo ich sage, die würde ich auf gar keinen Fall wählen, sollte man die nicht einfach abschreiben. Und das ist auch so wichtig bei allen politischen Themen und demokratisch. Demokratie ist immer ein Kompromiss. Man muss immer alle Gruppen zusammenführen und schauen, was bringt ihr mit, was bringen wir mit. Und wie können wir da irgendwie einen Konsens finden, der von allem das Beste beinhaltet oder so viel wie möglich. Und deshalb möchte ich auch kaum oder eigentlich gar nicht eine Partei besonders hervorstellen, sondern sich. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, warum das gerade dieses Ampel-Bashing oder auch anderes Bashing, es ist nicht alles verkehrt an Parteien, die vielleicht gerade eine Politik machen, die einem nicht gefällt. Die machen auch gute Dinge und die kommen vielleicht nicht immer an einen heran und man hört nicht immer davon. Also wenn einem was nicht gefällt, super, sprich drüber, beschwer dich, versuch irgendwie vielleicht, wenn du Energie hast, sogar daran teilzuhaben, das zu verändern. Aber das heißt nicht, dass auch alles andere, was die machen, schlecht ist. Also immer wirklich hinschauen und gucken, was ist vielleicht auch Gutes da.
Das finde ich eine sehr interessante Antwort, weil ich glaube, dass wir alle, ich inkludiere mich da absolut, gut dran tun, so eine gewisse Nuancen zuzulassen, ne? Dass nicht alles entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Und das sowohl als auch, das kommt mir gerade viel zu kurz bei allen, ne? Dass man das Gefühl hat, man muss das jetzt immer gleich in diese Fragmentierung und diese Fraktionen fallen. Dass es politisch so ist, sehe ich ein. Aber es führt halt auch zu persönlichen, familiären Problemen. Und da bin ich schon bei meinem nächsten Thema. Wir hatten kurz drüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben. Gerade im Zuge dessen, dass jetzt viele Geflüchtete kamen, das ganze Aufladen über Rassismus und all diese Dinge, Überfremdung als Stichwort in Deutschland. Ich habe dadurch natürlich viele Konversationen mit meinem Sohn geführt, die sehr emotional wurden. Und weil ich, wie ich es ausgangs schon gesagt hatte, als weiß durchgehe, hatte mein Sohn oft das Gefühl, Mama, du kapierst es nicht. Du kapierst es einfach nicht. Und dadurch fühlte ich mich natürlich erstens zurückgewiesen, das würde ja noch gehen, aber vor allem fühlte ich mich nicht in der Lage, meinen Sohn, der damals ja noch jünger war, zu schützen. Und das war sehr schwierig. Es hat Gott sei Dank nicht zu einem Kontaktabbruch geführt. Ich bin auch nicht sicher, ob ich da in irgendeiner Form in die White Fragility Schiene reingefallen bin, also eben in diese fragile weiße Frau Karen sozusagen, jetzt mal so ganz polemisch formuliert, die sich total angegriffen fühlt, weil sie doch versucht, alles richtig zu machen. Aber ich habe ja tatsächlich in dieser Vulnerabilität mich gefühlt, ne, in diesem Gefühl, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier anpacken soll. Wenn du so auf deinen Freundes- oder Bekanntenkreis guckst oder in dem, was du so arbeitest, wie kann man das besser verstehen, gerade als Elternteil vielleicht, als Familienmitglied? Weil bei uns würde man teilweise überhaupt nicht mehr miteinander sprechen. Das habe ich schon in der letzten Episode gesagt mit Sascha Wolf von Club Außergewöhnlich. Wie kann man das hinkriegen, dass man diesen Dialog offen hält, dass ich zugebe, ich verstehe nicht alles, was du sagst. Und trotzdem will ich irgendwie mehr wissen, wie ich es jetzt in Anführungszeichen richtig machen kann. Also wie macht man das, wenn man das Thema nicht versteht? Sorry, war eine lange Frage. Man versteht das Thema nicht vollständig. Man möchte aber empathisch sein. Bei wem und wo könnte man gute Infos, gute Umgangsweisen mit dem Thema finden?
Ja, super, super wichtige Frage. Von daher finde ich es auch super wichtig, die so weit auszuholen und vielleicht ein bisschen genauer zu erklären, weil das überhaupt als Hörerin zu verstehen, was du da gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, schon unglaublich schwierig, das nach außen zu kommunizieren, dass du sagst, was du als Mutter, als weiß gelesene Mutter, die eigentlich nicht weiß ist, mit einem nicht weißen Sohn in diese Dynamik, sondern erklär das mal jemandem. Wenn man es selber, wie du sagst, auch vielleicht noch gar nicht in Gänze verstanden hat. Auch da könnte ich jetzt wieder sagen, boah, große Frage, große Herausforderung zu beantworten, aber I try. Ich finde, und ich möchte dir auf gar keinen Fall zu nahe treten, ich finde, das, was ihr da erlebt habt, ist mit das Beste, was passieren kann, dass ihr in diesen Konflikt gegangen seid und dass dein Sohn es geschafft hat, das auszusprechen, finde ich unglaublich stark. Und dass du auch dann kommuniziert hast, hey, warte mal, das tut jetzt aber weh, und ihr sogar, du hast von einem möglichen Kontaktabbruch gesprochen, das sind ja Riesenthemen, diese emotionale Familie ist das Wichtigste, da fällt einem alles weg. Aber diesen Konflikt bereit sein einzugehen und in diesen Schmerz reinzugehen, ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann, und absolut nicht selbstverständlich. Und ich möchte jetzt nicht sagen, hey, geht alle rein in den Schmerz, weil wir haben alle so unterschiedliche Geschichten. Das wäre, glaube ich, ein bisschen verantwortungslos, zu sagen, hey, go for it, wenn man noch nicht mal in der Familie vielleicht irgendwie an Weihnachten schafft, 5 Stunden zusammenzusitzen, ist es, glaube ich, schwierig, da jetzt direkt in dieses Thema reinzugehen. Umso schwieriger macht es die Antwort. Da gibt es aber zum Glück Expertinnen. Du hast White Fragility erwähnt. In Deutschland, Tubuka Ogete macht super, super viel, super wichtige Antirassismusarbeit, aber vor allem mit Eltern, mit weißen Elternteilen, die POC-Kinder haben. Und sie bietet Seminare an. Da gibt es Seminare explizit für weiße Mütter, weiße Väter, um dieses Thema anzugehen, um denen Werkzeuge an die Hand zu geben, Verständnis an die Hand zu geben und darauf vorzubereiten, dass der Moment kommt, dass die Kinder Dinge sagen, die sie verletzen werden und die sie im ersten Moment überhaupt nicht greifen können. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich habe es auch durchgelebt, und das ist ganz schön schwierig, und man kann sich sowas von glücklich schätzen, wenn man einen Elternteil hat, was bereit ist, zuzuhören, auch wenn im ersten Moment so erstmal vor den Kopf gestoßen und so viel Schmerz dabei ist. Und es ist ein langer Weg, aber wie gesagt, es gibt Menschen, die machen mittlerweile schon ganz explizit Arbeit da. Tupuka ist ein Beispiel, da kann man mal reinschauen. Und ich glaube auch noch viel, viel mehr Leute, die es tun. Und ich glaube, das ist so die Antwort, die ich darauf geben würde, um so ein bisschen mit dem Verweis auf Experten in dem Bereich und sich Unterstützung holen. Und vor allem zu verstehen, dass es okay ist, im ersten Moment nicht zu verstehen. Dass es immer okay ist. Und ich glaube, wir sollten alle so ein bisschen, und nicht nur bei diesem Thema Rassismus, dass es einfach Themen gibt, wenn jetzt, ich finde immer, es ist immer gefährlich, aber Sexismus und Rassismus zu vergleichen, aber für mich hilft es manchmal, mir zu sagen, hey, wenn eine Frau zu mir sagt, Bobo, das verstehst du gerade einfach nicht und du kannst das nicht verstehen, weil du bist ein Mann, dann versuche ich einfach immer den Schritt zurückzumachen und sagen, okay, ich kann es nicht verstehen, auch wenn ich es unbedingt verstehen will und ich unbedingt das Bedürfnis habe, Recht zu haben vielleicht und was auch immer noch dazukommt, Schritt zurück und sagen, es ist in Ordnung, es gerade nicht zu verstehen, und ich werde versuchen, es zu verstehen, und ich werde versuchen, zuzuhören. Und das gilt da, glaube ich, genauso. Und damit lernen umzugehen, etwas nicht verstehen zu können. Das darf sein.
Das ist ein toller Punkt, den du sagst. Also einfach selber damit klarzukommen, dass man etwas nicht begreift, obwohl man sich für einen halbwegs intelligenten Menschen hält, muss es noch lange nicht heißen. Muss es noch lange nicht heißen, dass man dass man alle Realitäten deswegen begreifen kann. Und toll auch, was du zu dieser Organisation sagst. Da werde ich mir auf jeden Fall noch den Link von dir holen. Das packen wir in die Shownotes, dass die Menschen da drauf, die Hörerinnen, zurückgreifen können. Und bevor ich in meine Blitzrunde komme, mein allerliebster Teil unseres Beziehungskarussells, Bobo, wo soll es denn für dich hingehen? Du weißt, ich bin ja dafür Bundeskanzler. Mindestens aber Europaparlamentspräsident. Was glaubst du, was sind deine nächsten Schritte?
Kompliment würde ich sagen. Also danke für das Kompliment. Große Herausforderung. Da bin ich dann erstmal zurückhaltend, würde ich sagen. ich weiß gar nicht, ob ich so sehr eine Position habe, die ich anstrebe. Bundeskanzler ist natürlich, macht bestimmt auch Spaß, aber das muss man erstmal werden. Aber danke, dass du es mir zutraust und mich da siehst. Ich glaube, ich sehe viel mehr so ein bisschen Inhalte, die ich mir wünsche, und Impact und das, was ich erreichen kann mit meiner Arbeit. Ich weiß selber in all honesty, ich weiß selber noch nicht, wo ich landen werde, wer weiß das, aber wo ich auch vielleicht landen möchte. Aber ich weiß, dass ich genau zu diesen Themen, die wir besprechen, ich möchte eine bestimmte Reichweite haben, ich möchte eine bestimmte Unterstützung bieten können für die kommenden Generationen, über die wir gesprochen haben, für andere schwarze Menschen, die aufwachsen in diesem Land, bei denen ich weiß, was das bedeutet. Und deshalb möchte ich mich einfach in eine Position arbeiten, in der ich das so gut wie möglich umsetzen kann. Und da gibt es dann, ja, ein, zwei Dinge, von denen ich schon träume, dass es die irgendwann mal gibt, wie sich diese Unterstützung ausfüllen kann, die ich vielleicht noch nicht so ganz erwähne und dann irgendwann mal ein bisschen öffentlicher darüber spreche. Aber genau, ich möchte einfach Netzwerke schaffen. Ich möchte Unterstützung ermöglichen für so viele Menschen wie möglich. Ich möchte aber auch für mich in eine Position kommen, mal durchzuatmen. Das gehört auch dazu und das möchte ich auch allen anderen mitgeben, dass, und das hast du ja auch am Anfang angesprochen, wie kann es sein, dass ich immer noch so motiviert bin oder gibt es Tage, wo ich nicht mehr kann? Ich kann manchmal nicht und da muss ich natürlich aufpassen und ich möchte bei all dem, was ich schaffen möchte für andere, möchte ich noch mehr lernen, nach mir zu schauen und in einer Position zu sein, wo ich das machen kann und mich auch mal zurücknehmen kann und sage, das ist okay und es geht auch weiter, wenn ich mal eine Woche raus bin oder einen Monat. Das wäre schön.
Also meine Unterstützung hast du ja schon, Bobo. Egal welcher Impact. Wenn es positiv ist, dann auf jeden Fall. Okay, wir kommen zur Blitzrunde. Bobo, du antwortest am liebsten in 1 bis 3 Worten. Ready?
Okay. Ready.
Okay. Meine beste Beziehung habe ich zu?
Zu meinem Bruder.
Über dieses Thema spreche ich nicht mehr.
Das Thema gibt's noch nicht.
Sehr gut. An Deutschland mag ich?
Boah, das Heimatgefühl.
Deshalb stehe ich morgens auf.
Für ein besseres Übermorgen für alle.
True or false? Wer Politik macht, muss korrupt sein.
Ganz klar false.
Und als letztes, was ist dein liebstes Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt?
Die Parkbank, das macht der Magen nicht mehr mit. Ich bin früher ja, heute, ich kann es nicht mehr, Achterbahn fahren. Es waren jetzt mehr als 2, 3 Worte, aber die Parkbank und ein lecker Eis und zuschauen, wie andere kreischen.
Da musst du oder unsere Hörerin auch unbedingt in die, ich glaube, es ist die 4. Runde hören. Da erzählt die Comedian Lara nämlich eine sehr, sehr spannende Geschichte zu Thunfischpizza und einem sich drehenden Fahrgeschäft.
Ich glaube, ich habe es im Teaser gehört.
Gut. Bobo, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du für das Thema bereit warst, obwohl du anfangs auch gesagt hast, bisschen nervös dabei. Ich finde, es war ein super Gespräch. Ich hoffe, die Hörerinnen lernen mindestens so viel oder der Hörer wie ich auch. Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke dir. Danke für die Einladung und diesen schönen Austausch. Super, super schöne Erfahrung, mit dir darüber zu quatschen.
Danke. Und danke auch zuletzt unseren HörerInnen, die jetzt bisher immer dabei waren. Bitte seid so gut, wenn es euch gefällt, bewertet den Podcast auf allen Plattformen, gebt 5 Sternchen, wenn es euch besonders gefallen hat und nicht zuletzt sagt es weiter. Das funktioniert nämlich immer noch am besten, trotz Digital Era. Vielen, vielen Dank allen und bis zum nächsten Mal.